Herzlich willkommen in meinem Würdevibe-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles rund um die Kraft der femininen Würde. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde das Potenzial hat, diese Welt aus den patriarchalen Angeln zu heben. Und das glaube ich sowas von. Würde ist im Kern auch eine sehr ressourcenstarke Haltung. Das heißt, ich spreche hier von einem Anteil in uns, einer Haltung, einem neuronalen Netzwerk, was reguliert ist, was uns Sicherheit gibt und Freiheit gleichzeitig. Die Arbeit mit der Würde erfüllt mich zutiefst und auch die traumaintegrative Arbeit rund um die Würde, das heißt, immer wieder in die Würde zu kehren, auch wenn mich natürlich Herausforderungen, Umstände, traumabedingte Zustände immer wieder aus meinem regulierten Bereich, aus meiner Mitte herausziehen. Und heute möchte ich einen Aspekt aufgreifen, der uns immer wieder aus unserer Mitte herausziehen kann. Das Thema Dramastrudel in Chats. Ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen, was es eigentlich für uns körperlich, physisch, aber auch psychisch bedeutet, wenn wir uns zu viel in Gruppenchats, aber auch Einzelchats aufhalten. Ich habe viele Jahre Frauen aus narzisstischen Verstrickungen herausbegleitet, in unterschiedlichsten Lebenslagen, nicht nur narzisstische Verstrickungen, und sehr viel Erfahrung damit gesammelt, dass mit dem wachsenden Verbreiten von Smartphones, von Handys, von Gruppenchats, Telegram, WhatsApp, was auch immer es für Kanäle gibt, habe ich bemerkt, dass meine Arbeit, die vor 20 Jahren noch eine andere war, heute an Komplexität zugenommen hat, denn gerade narzisstische Verstrickungen haben eine ganz neue Form angenommen, seit wir uns viel in Online-Räumen und Gruppenchats austauschen. Ich möchte heute ein bisschen tiefer darauf eingehen, was eigentlich in unserem Nervensystem passiert, soweit wie es mir hier möglich ist in dem Podcast. Ich kann natürlich nicht so vertiefend wie in meiner Ausbildung darüber sprechen, aber ich möchte ein paar möglichst einfache Grundlagen hier aufzeigen, die dir die Möglichkeit geben, ab sofort vielleicht ein bisschen sorgsamer mit dir und achtsamer zu sein, wenn du dich in Gruppenchats, in Online-Räumen, auf Social Media aufhältst. Du hast es sicherlich auch schon mal gemerkt, dass Online-Räume und Social Media und Gruppenchats eine Sogkraft entwickeln können. Je größer die Räume, also beispielsweise ein Telegram-Kanal, ein Telegram-Chat, ein WhatsApp-Chat, Familienchats, Facebook-Gruppen, was gibt es nicht alles für Online-Räume? Je größer diese Räume sind, desto leichter ist es, in diesen Räumen Verwirrung hineinzubringen. Gerade narzisstische Menschen lieben es, Verwirrung zu stiften. Aber Verwirrung kann auch entstehen, wenn ein nicht-narzisstischer Mensch mit völlig gesunden und ja, positiven Absichten in einen Chat etwas schreibt, was eine andere Person missversteht. Jetzt ist es so, dass nicht nur in Gruppenräumen, sondern auch in 1-zu-1-Chats wir natürlich plötzlich mit etwas konfrontiert sind, mit dem wir alle nicht aufgewachsen sind. Ja, ich gehe davon aus, dass du, wenn du diesen Podcast hörst, in deiner Kindheit kein Handy hattest, beziehungsweise der Umfang dieser Gruppenräume, dieser Gruppenchats noch nicht so war wie heute. Ich persönlich bin komplett ohne Handy aufgewachsen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir ein Telefon bekommen haben. Und das war ja schon ein Highlight, ein Telefon zu bekommen. Ich kann mich auch an meine erste Telefonnummer erinnern. Und das war natürlich was völlig Neues. Das heißt, noch vor 30, 40, 50, 60 Jahren oder darüber hinaus war es so, wenn wir einen Brief geschrieben haben. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich an meine Freundin einen Brief geschrieben habe, dann konnte ich frühestens 4 Tage später mit einer Antwort rechnen. Heute schreiben wir unserer Freundin eine Nachricht, sehen 2 blaue Häkchen, denken, ah, sie hat es gelesen. Und wenn sie nach 5 Minuten nicht antwortet, wundern wir uns vielleicht, warum antwortet die nicht. Und schon geht die Kaskade los. Und darauf möchte ich jetzt hinweisen. Wir sehen nicht, wo liest meine Freundin die Nachricht. Wir wissen nicht, wie steht sie gerade zu mir. Vielleicht gab es vorher schon so Spannungen, die dazu führen, dass ich denke, oh Gott, meine Freundin ist sauer auf mich. Plötzlich gehen Geschichten an und wir versuchen zu verstehen, warum antwortet mir meine Freundin nicht. Ich ist jetzt hier ein Beispiel, ja? Es kann auch ganz anders sein. Es kann auch sein, sie antwortet mir nicht und ich bleibe total gelassen. Aber es kann auch sein, dass das zu einer Abwärtsspirale führt. Wir fangen an, darüber nachzudenken. Wir fangen an zu grübeln. Wir fangen an, uns zu wundern. Jetzt ist es so, wir Menschen sind Bindungswesen. Ja, ich arbeite sehr, sehr gern mit der Polyvagaltheorie und dem Stresstoleranzfenster. Ich arbeite sehr gerne mit dem Nervensystem und Erklärungsmöglichkeiten, die uns veranschaulichen, wie unser Nervensystem funktioniert. Die Polyvagaltheorie ist ein Riesenkapitel, ich liebe sie. Ein Aspekt der Polyvagaltheorie, die Stephen Porges gegründet hat, die auf ihn zurückzuführen ist, ist, das ist jetzt hier ein Mini-Aspekt, dass wir die Orientierung im Raum brauchen, um uns sicher zu fühlen. Neurozeption. Das heißt, unser Körper, unser Nervensystem ist permanent damit beschäftigt, die Umgebung sowohl in uns als auch um uns herum zu scannen. Wir sind permanent auf der Suche nach Sicherheit. Und wir nehmen permanent Reize von möglicher Bedrohung eher wahr als Reize, die Sicherheit vermitteln. Ein Nervensystem, was traumageprägt ist, nimmt besonders stark Reize von Bedrohung wahr. Ja? Die Amygdala, das heißt ein Teil in unserem Gehirn, die Amygdala wird gerne so ein bisschen als die Alarmglocke im Gehirn bezeichnet. Es gibt auch diesen Spruch, Tatü, Tata, Amygdala. Amygdala hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht bist du auch total drin in dem Thema. Ist immer so ein bisschen schwierig, die einen sind tief drin im Thema Nervensystem, für die anderen ist das Ganze völlig neu, was ich hier sage und Hokus Pokus. Amygdala, unsere innere Wächterin, die schlägt Alarm, wenn sie Bedrohung wahrnimmt. Über den Hippocampus kommt es zur Amygdala, was wir über die Sinne und alle unsere möglichen Kanäle wahrnehmen. Was wir wahrnehmen und wie wir das filtern, ist komplett individuell. Das heißt, für die eine Person kann ein Raum super sicher sein und das Gefühl von, oh, es ist super schön hier. Für die andere Person kann ein Raum höchst bedrohlich sein. Ja, ich schreibe das immer, wenn ich in einen Raum bei einer Geburtstagsfeier komme. Die eine Person kommt in den Raum, hört schöne Musik, sieht viel Essen, sieht lächelnde Gesichter und fühlt sich sofort wohl. Die andere Person kommt in den Raum und hört, es ist alles zu laut, oh Gott, die Musik, viel zu viel Essen. Ich weiß gar nicht, oh Gott, ich muss jetzt essen. Dann sieht sie eine Person hinten in der Ecke, die so ein bisschen traurig guckt und denkt sich, ach du Scheiße, hier ist bestimmt irgendein Konflikt. Mitgefühl für die Person. Gleichzeitig, wie soll ich all die Gesichter scannen? Schon haben wir ein und denselben Raum, ein und dieselbe Feier. Die eine Person fühlt sich wohl, die andere Person denkt, oh Gott, ich verlasse sofort den Raum. Völlig überfordert, ich muss mich erstmal ausruhen. Die dritte Person hat sich vielleicht am Vortag mit der Geburtstagsfeierfrau, die diese Feier organisiert, gestritten. Wir haben so verschiedene Wahrnehmungen. Das heißt, wann die Amygdala Alarm schlägt, ist komplett individuell, was ja auch die Ursache dafür ist, dass wir nicht klar sagen können, wann eine Erfahrung zum Trauma wird. Trauma ist eine total individuelle Sache. Die eine Person kann eine Erfahrung als relativ resilient wahrnehmen, geht daraus vielleicht ein bisschen erschüttert, aber nach ein paar Tagen wieder reguliert heraus. Für die andere Person kann diese Erfahrung zum Beispiel der Tropfen auf dem heißen Stein sein, das Fass der Überforderung zum Überlaufen bringen und plötzlich wird eine Erfahrung, die von außen sehr simpel erscheint, da führt zu Traumafolgen. Das heißt, wenn wir beim Stichwort Neurozeption bleiben, das ist ein Stichwort, was wir immer wieder mit der Polyvagaltheorie in Verbindung bringen, heißt das, dass wir Sicherheit damit kreieren, dass wir uns orientieren. Und zu dieser Orientierung zählt zum Beispiel auch, dass wir akustisch, sensorisch, dass wir auf allen Sinneskanälen wahrnehmen und unsere Umgebung und unser Inneres nach möglichen Gefahren scannen. Jetzt ist es bei Chat so, das ist jetzt hier übrigens sehr vereinfacht ausgedrückt, ja? Also ich bringe das jetzt hier auf eine ganz einfache Ebene zurück. Natürlich kann man die ganze Neurobiologie, Thema Nervensystem, ist so komplex, gehen wir in der Ausbildung zum Beispiel viel komplexer rein. Hier wirklich nur eine ganz runtergebrochene, einfache Sprache. Das heißt, gehen wir jetzt in einen Gruppenchat auf Telegram. 150 Leute im Chat, eine Person schreibt etwas und vielleicht verstehst du nicht ganz, was sie meint. Vielleicht weißt du auch von einer Freundin, dass diese Person schon mal irgendwas Blödes über dich gesagt hat. Du weißt nichts Genaues, aber irgendwie kommt dir diese Nachricht merkwürdig vor. Du kannst weder gucken, wie diese Person gerade aussieht, du kannst ihr Gesicht nicht sehen. Ja, als Bindungswesen nehmen wir Mimik sehr fein wahr und Gestik. Du kannst nicht hören, wie die Stimme der Person klingt. Du kannst nicht sehen, wo sie diese Nachricht gerade schreibt, ob sie gerade auf dem Klo sitzt oder völlig überfordert Essen für 5 Kinder macht oder ob sie entspannt auf der Wiese sitzt. Du weißt das nicht. Du hast keine Ahnung, was die Absicht der Person ist und du kannst sie auch nicht direkt fragen, denn es ist ein Gruppenraum und es hören 130 andere Frauen lesen mit oder Menschen. Die möglichen Erklärungen in unserem Inneren, diese ganzen Gedanken, die dann hinzukommen, die sind total verschieden. Wenn wir annehmen, es sind 150 Menschen im Raum, hat jeder eine völlig andere Brille, mit der er die Nachricht liest. Ich persönlich gehe deswegen in Gruppenchats nur zum Informationsaustausch, beziehungsweise wenn es anderen Austausch gibt, achte ich darauf, dass ich immer ein Stück zurücktrete und das möchte ich dir mitgeben. Denn was passieren kann, wenn wir uns zu tief in den Sog, den solche Chats einnehmen, hineinziehen lassen, ist, dass wir uns plötzlich in einer übererregten Situation wiederfinden. Dass unser Nervensystem sich in einer bedrohlichen Situation fühlt. Und wir handeln nicht mehr aus dem regulierten Bereich heraus, sondern aus dem dysregulierten Bereich, den Bereich, den wir auch als Dramastrudel benennen können. Ja, Dramastrudel ist eigentlich, wenn du dir den Fluss deines Nervensystems, deiner Energie als so ein Flussbett vorstellst, was so vor sich hinfließt, dann ist der Dramastrudel etwas, was dich aus deinem eigenen regulierten Flussbett sowohl in die Übererregung hinauszieht, als auch in die Untererregung. Das ist also dieser Traumastrudeleffekt, also ich sage eigentlich lieber Traumastrudeleffekt, aber Dramastrudel hat sich sehr etabliert, ist also ein Begriff aus der Psychotraumatologie und der beschreibt also einen Zustand von akuter Übererregung des Nervensystems. Und wir können das daran erkennen, dass Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen plötzlich eine sich gegenseitig verstärkende Schleife entwickeln. Das kennst du bestimmt, dass du mal in einem Chat oder mit irgendwelchen Online-Räumen beschäftigt warst und plötzlich entsteht so eine Schleife. Ja, Betroffene fühlen sich meistens entweder so total flirrend oder wie gelähmt, hilflos. Es kann auch zu Panik führen und dazu, dass wir nicht wirklich in der Lage sind, uns selbst zu regulieren. Wenn ich da zum Beispiel sitze alleine vor meinem Handy und ich lese in einem Chat mit 150 Menschen, bin ich zwar im Kontakt mit 150 Menschen, aber ich bin eigentlich gerade im Hier und Jetzt alleine. Und das ist für unser Nervensystem eine komplette Verwirrung. Wir sind nicht von unserem Gehirn, von unserem gesamten Design damit ausgestattet, mit so etwas Hochkomplexem wie dieser Online-Social-Media-Welt umzugehen. Wir sind auch alle nicht damit aufgewachsen. Das heißt, wir haben wenig Erfahrung damit. Und ich habe das Gefühl, wir lernen gerade, damit wirklich reguliert umzugehen. Du kannst, also ich habe auch wirklich, ich habe viele Frauen begleitet, die sehr, sehr viele, ja, sehr viel Energie verloren haben in solchen Chats. Gerade nach narzisstischen Beziehungen oder in narzisstischen Beziehungen kann ein krass Trauma aufgeladener Chat ist oft Bestandteil. Ja, das führt ja auch dazu, dass Betroffene von narzisstischer Gewalt gerne narzisstische Personen blockieren, einfach um sich zu schützen vor weiteren Nachrichten, die teilweise ja von morgens bis abends und nachts kommen. Was dazu führt, dass Frauen gar nicht mehr sicher sind, weil sie ständig aufs Handy starren und hoffen, antwortet er jetzt oder hat er jetzt geantwortet oder was antwortet er jetzt? Und wir wissen, narzisstische Gewalt ist ständig ein Wechsel aus Aufwertung und Abwertung und Aufwertung und Abwertung. Das kann man natürlich in einem Chat wunderbar. Ich schreibe dir heute eine wunderbare Liebesnachricht. Am nächsten Tag schreibe ich dir eine total abwertende Nachricht. Und alles so fein subtil, dass du dich die ganze Zeit fragst, hä? Bin ich jetzt hier sicher oder bin ich jetzt nicht sicher? Was dazu führt, dass Frauen sich gerne in Chats verlieren und weiter schreiben und schreiben und schreiben und sprechen und versuchen, zu einer Harmonie zu finden, die mit narzisstischen Personen niemals zu finden ist. Erst recht nicht in einem Chat. Wir haben das aber auch, ich habe zum Beispiel viele Frauen begleitet, die solche Auseinandersetzungen und Konflikte im Chat mit Familien hatten. Ja, gerade wenn es zum Beispiel um die Pflege eines kranken Angehörigen geht, sind Familienchats oft so ein sensibler Ort. Denn natürlich geht es da um den Austausch rund um dieses kranke oder pflegebedürftige Familienmitglied. Aber wie leicht mischen sich dort Emotionen und unterschwellige Vorwürfe, wer macht mehr, wer macht weniger? Ich habe das gemacht, du hast mich da nicht gesehen. Wie leicht mischt sich sowas auch in Familienchats? Ja, viele toxische Familienstrukturen sind gerade in Familienchats so offensichtlich und deutlich. Wenn wir bei den, also wie kannst du jetzt merken, wow, ich ziehe einen Chat eigentlich gerade aus meiner inneren Mitte? Also, wenn wir es jetzt mal ganz einfach herunterbrechen, können wir daran bemerken, dass ein Chat uns nicht gut tut, an zum Beispiel einem Gedankenkarussell. Das heißt, wenn so ständige Wiederholungen von negativen Glaubenssätzen oder Zukunftssorgen entstehen oder Geschichten und du die ganze Zeit denkst, oh, wie meint er das? Hat so ein Gedankenkarussell, wenn es einmal angeht, das neuronale Netzwerk dahinter vielleicht noch anspringt, rund um den Anteil in dir, der diese Gedanken besonders ausgeprägt hat. Wenn das einmal anspringt, kann das eine Sogkraft entwickeln. Es kann auch eine emotionale Überflutung sein. Das heißt, wenn du diesen Chat öffnest, da hast du Gefühle wie Panik oder Wut oder Ohnmacht. Es kann aber auch eine körperliche Reaktion sein, die spürbar ist. Zum Beispiel Herzrasen, Enge in der Brust oder Zittern oder sogar Erstarrung. Das ist ein gutes Tool, wenn wir gerade aufgeladene Chats öffnen, immer erstmal einen Schritt zurückzutreten und möglichst aus der Haltung der Würde oder eines anderen regulierten Teils in dir zu lesen. Also ein bisschen mehr auf die Metaebene auch zu gehen und den Chat mehr ganz bewusst aus der Haltung eines erwachsenen Anteils in dir zu lesen. Was nämlich passiert, wenn ich eh schon dysreguliert bin, hatte einen heftigen Tag, ich bin müde, es ist abends um 9, ich bin fix und fertig und vielleicht war ich auch gerade noch in einer heißen Wanne und bin eigentlich völlig reif fürs Bett. Was passieren könnte, wenn du dann den Chat öffnest, ist, dass du eigentlich gerade schon runtergefahren bist, dein Nervensystem eigentlich schon sagt, okay, wir fahren jetzt runter und plötzlich eine Nachricht dich so aus der Bahn zieht, dass es wieder eine Alarmierung bedeutet. Und das kann sein, dass du dann nicht schlafen kannst, dass du die ganze Nacht grübelst, dass du die ganze Zeit dich fragst, wie war das gemeint? Und dass eher für dein Nervensystem alarmierend ist, wenn es Abend ist und du eh schon müde bist. Das heißt, wir können sorgsam mit uns umgehen, mit Gruppenchats, indem wir ganz bewusst gerade vielleicht auch aufgeladene Chats nur im regulierten Bereich öffnen und lesen und auch wählen, zu welchen Zeitpunkten bin ich auf Social Media. Muss ich das noch abends vor dem Zu-Bett-Gehen? Oder reicht es, wenn ich das morgens öffne? Gerade narzisstische Personen lieben es, dir zu einem Zeitpunkt, wo sie wissen, dass du eigentlich gerade völlig überlastet bist, noch eine Nachricht zu schreiben, die dich komplett verwirrt. die Wege wieder hinaus aus diesem Traumastrudel, der sich vielleicht auch anbahnt in Chat, kann natürlich sein, wie immer, die Koregulation. Das heißt, es ist so wertvoll, wenn du mit einem physisch anwesenden Menschen sprichst oder jemanden anrufst, um rauszukommen aus diesem Schreiben, aus diesem Zurückantworten und dann hier nochmal schreiben und dann da nochmal erklären und hier nochmal rechtfertigen. Stop it. Also das ist etwas, was ich jeder Frau empfehle, auch in Beziehungsdramen, in Konflikten, in Chats. Keine Energienidiotie. Stop it, reguliere dich, geh unbeirrt weiter und antworte dann. Was auch helfen kann, ist natürlich im Sinne der Neurozeption Erdung und Orientierung im Raum. Das heißt, wenn du eine Nachricht hast und du merkst, du starrst nur noch auf dieses Handy, leg das Handy beiseite und orientiere dich ganz bewusst im Raum. Vielleicht gehst du barfuß über die Wiese oder mit Schuhen oder mit Gummistiefeln oder sonst was. Raus in den Wald, in die Natur, in den Himmel gucken, tief durchatmen. Wirklich dieses ganz Konsequente im Hier und Jetzt ist alles gut. Auch wenn mir die Social-Media-Welt gerade vermittelt, dass ich in ganz anderen komplexen Welten bedroht bin. Das heißt, Sinnesreize, die dir gut tun, die das Gehirn zum Beispiel auch ablenken. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du an der Zitrone riechst, dass du kaltes Wasser nimmst, dass du was trinkst, dass du mit deinen Händen was fühlst, was dir gut tut. Das heißt, Sinnesreize, die dich ins Hier und Jetzt bringen, helfen dir aus der Dramastrudelwucht, die Chats oft innerhalb von Sekunden entwickeln können. Ja, vielleicht hast du das mal erlebt, dass du in einem Familienchat, in einem Freundeschat oder in einem Einzelchat, dass innerhalb von Minuten ein Konflikt so hochkochen kann, da ist es so wichtig, erstmal durchzuatmen und die Füße oder den Hintern auf der Erde zu spüren. Da möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen. Ich weiß, ich quetsche immer viele verschiedene Dinge hinein in so eine Podcast-Folge. Ich liebe aber, dass wir uns so von verschiedenen Bereichen nähern. Ja, so die Neurozeption, das heißt die Orientierung im Raum, Sicherheit fürs Nervensystem, das ist so ein Aspekt. Wir können das natürlich auf so vielen Ebenen hier betrachten. Einen weiteren Begriff, den ich hier mal mit reinbringen möchte, ist das Bottom-up-Hijacking. Bottom-up-Hijacking, das ist auch ein Begriff aus der Traumatherapie, aus der Psychotraumatologie und beschreibt einen Vorgang, bei dem primitivere Gehirnteile, also das Stammhirn, unsere Kontrolle über unser Verhalten übernehmen. Das heißt, wenn das Stammhirn oder die Amygdala die Kontrolle über unser Verhalten übernimmt, dann werden tendenziell rationale Denkprozesse blockiert. Nehmen wir uns einen Chat. Das braucht sehr viel rationale Denkprozesse. Ja, unser präfrontaler Kortex ist sehr involviert in solchen Chats. Wir müssen lesen, schriftliche Sprache. All das ist eher Aufgabe von unserem Kortex, von unserem Neokortex. Wenn wir uns aber bedroht fühlen, wenn die Amygdala, Tatütata Amygdala, Alarm schlägt, kann es dazu führen, dass unser limbisches System beziehungsweise bei starker Bedrohung unser Stammhirn übernimmt. Unser Stammhirn, auch bezeichnet unser Reptiliengehirn, das ist verantwortlich für unsere Überlebensreaktion. Flucht, Kampf, Starre. Dieser Teil übernimmt in Sekunden. Wenn unsere Amygdala Überlebensbedrohung meldet, übernimmt in Sekunden, ohne dass wir darauf Einfluss haben, unser Stammhirn. Deswegen Bottom-up-Hijacking. Weil also Bottom-up, das heißt die untere Ebene unseres Gehirns. Ja, man unterteilt das Gehirn gerne in drei große Teile. Der unterste Teil, der älteste Teil, das Stammhirn. Der zweitälteste Teil, das limbische System. Und der dritte, also der jüngste Teil, ist unser Neokortex. Wenn die untere Ebene, der älteste Teil unseres Gehirns, quasi die Führung über unser Handeln übernimmt, dann sprechen wir vom Bottom-up-Hijacking. Das kann innerhalb von Sekunden passieren. Das kann durch einen Trigger sein, Das heißt, ein Auslösereiz, der auch Traumawucht in uns wieder zum Vorschein bringt. Dissoziierte Aspekte aus Traumaerfahrung können in Sekundenschnelle, wenn sie durch einen Trigger ausgelöst werden, dazu führen, dass unser Stammhirn übernimmt. Das heißt, der Verstand wird im wahrsten Sinne des Wortes blockiert. Der Körper schaltet automatisch auf Überleben. Wenn sowas passiert in einem Chat, weil jemand dich im Chat angreift oder etwas schreibt, was du gegen dich auffasst oder was einfach nur aus deiner Interpretation oder Erfahrung mit der Person dich irgendwie verwirrt, gerade wenn wir Bindungs- oder Entwicklungstrauma erfahren haben, dann kann es sehr schnell sein, dass so zwiespältige Kritik im Chat dazu führt, dass wir uns bedroht fühlen. Dann schaltet unser Gehirn auf Überleben. Und das heißt, alle unsere Reaktionen und Emotionen, die geschehen dann instinktiv. Alles, was wir dann schreiben, entzieht sich unserem bewussten Willen. Und das ist hier ganz wichtig. Was ich beobachte aus der Erfahrung in der Begleitung mit Frauen, aus eigener Erfahrung, ich meine, wir müssen uns ja nur umgucken, in was für einer Welt wir leben, dann schreiben sehr viele Menschen sehr schnell in einem Chat Antworten reaktiv und zwar instinktiv aus Bedrohung. Wenn ich also etwas lese, mein Stammhirn schaltet sich ein, übernimmt die Führung, Kampf, Flucht, Starre. Was soll ich in einem Chat machen? Sehr viele Menschen wählen den Kampf. Sie schreiben irgendwas Aggressives zurück. Die nächste Person mischt sich ein und plötzlich befinden wir uns in einem Chat, in dem sehr viele Menschen schreiben, deren Stammhirn gerade übernimmt und sie können sich noch so sehr Mühe geben. Ihre Nachrichten sind voller Angst, voller Panik, voller Rechtfertigung und heizen den Dramastrudel für andere Personen an, die sich mit reinziehen lassen. Symptome können auch hier natürlich wieder sein, das ist ja das Gleiche wie beim Traumastrudel, Herzrasen, Panikattacken. Es kann auch natürlich sein, dass wir starr werden, dass wir das lesen und erstmal uns überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Und es ist so wichtig, sowas viel früher zu bemerken. Das heißt, wenn du bemerkst, wenn ich mit Menschen chatte, schreibe, Telegram, WhatsApp, was auch immer, SMS, Instagram, E-Mails, und ich bemerke, dass mich diese Nachricht aufregt, dann ist es sauweise, erstmal abzuwarten, bis deine Amygdala nicht mehr Alarm schlägt, bis das Stammhirn nicht mehr die Führung hat über deinen Neokortex, über dein gesamtes Handeln und dann im regulierten Bereich zu antworten. Das ist so wichtig. Ich möchte dazu sagen, dass es saugut ist, dass unser Stammhirn die Führung übernimmt und dass das in Sekundenschnelle passiert. Denn sollte da wirklich ein Tiger sein, haben wir keine Zeit zu überlegen, ist es jetzt angemessen, hier hinzugehen oder dorthin? Dann ist es saugut, dass wir instinktiv unser Überleben sichern. Das Problem ist, dass unsere Amygdala oft in Chats einen Tiger wahrnimmt, aber wir sind nicht dafür designt, in einem Chat für Sicherheit zu sorgen. Denn Sicherheit finden wir nur im Hier und Jetzt. Der Tiger steht oft im Raum in Chats. Der Elefant steht oft im Raum. Da steht oft ein Monster in Familienchats. Und alle versuchen irgendwie durch Schreiben dieses Monster zu bekämpfen und sich gegenseitig und ach und was. Aber wir können dieses Monster nicht im Chat lösen. Wir können es in uns, im Hier und Jetzt, indem wir Sicherheit in uns drinnen wiederfinden, mit all unseren Sinnen wach fühlen, ich bin hier und jetzt sicher, ich stärke meine Ressourcen, ich lasse mich von einer Freundin umarmen, ich springe in den See, ich gehe in die Wanne, ich beziehe mein Bett frisch und ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Dann können wir Sicherheit erzeugen. Ich möchte dazu einladen, dass wir Gruppenchats, gerade wir Frauen, die wir uns gerne austauschen, viele Frauen sind einsam und die eigentlich einzige Möglichkeit, mit anderen Frauen sich auszutauschen, ist in Chats. Und doch ersetzen Chats nicht das echte, physisch Anwesende. Chats sind eine wunderbare Möglichkeit, um uns zu verbinden. Und ich finde auch Sprachnachrichten mit Freundinnen auszutauschen ist super schön, gerade eine Sprachnachricht zu hören, wenn ich auf der Yogamatte bin oder mir Audios anzuhören oder Fachwissen mir anzuhören, Podcasts anzuhören, das ist wunderbar. Aber einen Konflikt können wir nicht im Podcast lösen. Einen Konflikt können wir nicht im Chat lösen. Und da ist es so wichtig, dass wir gerade, die wir uns Austausch wünschen unter uns Frauen und uns stärkend verbinden wollen, jeder Einzelne, dass wir in uns drinnen ein Bewusstsein etablieren, dass wir uns nicht in den Traumastrudel, der oft im Chat in Sekundenschnelle eine Dynamik entwickelt, dass wir uns dort nicht hineinziehen lassen. Denn dann wirken diese Chats und Social Media nicht verbindend, sondern eigentlich nur als noch mehr Überforderung im Alltag. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir Frauen weniger Überforderung im Alltag erleben als mehr ressourcenstärkende, resilienzstärkende Verbindung. Ich habe jetzt hier viel hineingehauen. Ich habe jetzt hier viele Begriffe hineingeschmissen. Natürlich gehe ich darauf in meiner Ausbildung tiefer ein. Die Würde-Vibe-Ausbildung, die geht in die nächste Runde, wenn du den Podcast hier hörst, wenn er herauskommt, nämlich im Mai. Dann kannst du dich noch für die nächste Runde Würde-Vibe-Ausbildung, die am 21.06. startet, anmelden. Du findest alle Informationen dafür unter diesem Podcast in den Shownotes. Mir ist es ein Herzensanliegen, mit dieser Ausbildung Traumawissen, Wissen um Neurobiologie und um die Kraft der Resilienz und Würde an Frauen weiterzugeben, nicht nur für die private Arbeit, sondern auch in der Arbeit in unterschiedlichsten Kontexten mit Menschen. Denn egal, wo wir mit Menschen wirken, ob privat, beruflich, wo auch immer, sehr oft steht der Elefant Traumawucht im Raum und viele Menschen wissen immer noch nicht, damit umzugehen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir Würde und Resilienz in unsere Räume, gerade in die beruflichen Räume, gerade in die Begleitung von Menschen mit hineinweben können. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde die Kraft hat, unsere Welt aus den patriarchalen Angeln zu heben. Und patriarchale Strukturen nutzen narzisstische Strukturen. Ein Ausstieg aus dieser strukturellen Kaskade von narzisstischer Gewalt, von patriarchaler Gewalt ist, dass wir für uns selber sorgen, dass wir in uns drinnen diese Würdemitte stärken, um nicht nur in Chats immer wieder gesund mit beiden Beinen auf der Erde zu landen.